Guten Morgen, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und ich freue mich, dass wir miteinander auf diesem Wege Gottes Wort hören werden und ja, diesen Gottesdienst und auch diese Glaubenstage miteinander so in diesem Sinne weiter begehen. Bevor wir auf die Predigt hören, lasst uns miteinander noch stille werden zum Gebet und unseren Herrn anrufen. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, deines lieben Sohnes, unseres Heilands, Jesu Christi willen, kommen wir in dieser Morgenstunde zu dir und wir danken dir dafür, dass du uns begegnen möchtest in diesem Gottesdienst durch dein heiliges Wort. Wir danken dir, dass du dein Wort sendest, damit es Menschenleben verändert, damit Menschen in ihrem Leben mit dir korrigiert werden, ausgerichtet werden und dass sie ermutigt werden für den Dienst für dich. Und so bitten wir dich jetzt, dass du dein Wort segnest an unseren Herzen und es soll alles zu deiner Ehre geschehen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, das Generalthema der Glaubenstage haben Sie schon mehrmals sicherlich gehört. Ich möchte es noch einmal wiederholen, lautet: Seid barmherzig, weil oder wie auch euer Vater barmherzig ist. In diesem kurzen Satz werden wir aufgefordert, barmherzig zu sein. Wie? Gleich kommt die Antwort: Wie auch euer Vater barmherzig ist. Aus der Bibel, dem Wort Gottes, in dem sich der unsichtbare Gott offenbart hat, erfahren wir, dass unser Gott der Vater der Barmherzigkeit ist. So steht es in 2. Korinther 1, Vers 3. Und mehr noch, in Jesus Christus ist die Barmherzigkeit Gottes Mensch geworden. Jesus sagte einmal: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Thema vom heutigen Gottesdienst, heute Morgen, heißt Barmherzigkeit als ein missionarischer Auftrag. Und dieses Thema gefällt mir sehr, sehr gut. Und doch hat sich mir bei der Vorbereitung sofort die Frage gestellt: Wie findet man die richtige Balance zwischen der Predigt des Evangeliums, also das, was man mündlich den Menschen sagt, und der ganz praktischen Hilfe der Bedürftigen? Was ist denn wichtiger? Und auch in der Bibel, in den verschiedenen Texten des Neuen Testamentes, da sehe ich eine Spannung. Zum Beispiel in der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 16, dass wir gute Werke tun sollen, damit die Menschen Gott preisen. Oder in Epheser 2, Vers 10 steht, dass wir in Jesus Christus dazu geschaffen sind, gute Werke zu tun. Auf der anderen Seite sagt Jesus in Johannes 12, Vers 7 und 8, den Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Oder in Markus 1, Vers 38, als Menschen mit ihren Problemen Jesus suchten und die Jünger waren schon ganz aufgeregt: Jesus, da sind so viele Menschen gekommen, sie brauchen deine Hilfe, sagt er ganz einfach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Heißt das etwa, dass man sich nicht um die Nöte der Menschen kümmern und nur predigen soll? Ich bin sicher, das wäre ein falscher Rückschluss. Und darum möchte ich Sie einladen, mit mir zusammen etwas genauer hinzusehen, wie Jesus selbst seinen missionarischen Auftrag in dieser Welt erfüllte. Und von ihm, unserem Meister und Herrn, lernen. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, da die Verse 35 bis 38 und den ersten Vers aus Kapitel 10. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Amen. Bis dahin Gottes Wort. Dieser Text ist besonders wichtig, meiner Meinung nach, weil er uns den Meister selbst zeigt. Er zeigt uns, wie Jesus seinen Dienst verrichtet. Und da können wir in diesem Text gewissermaßen so direkt in das Herz Jesu blicken. Und in diesem Text möchte ich 3 Dinge herausstellen. Erstens, worin besteht der Dienst Jesu? Also, was tat Jesus konkret? Zweitens, warum tat Jesus das? Also, was war seine Motivation? Und drittens, wie tat er das? Also, was waren die Methoden von Jesus? Und da können wir für unser Leben einiges lernen. Also, noch einmal zum Ersten. Worin bestand der Dienst von Jesus? Oder anders gefragt, was konkret hat Jesus getan? Und das Erste, was mir hier sofort auffällt, ist in diesem Text, da steht, und Jesus ging. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer. Und das ist das Erste, was mir auffällt und wo ich auch als Erstes für mich und auch für uns die Herausforderung sehe. Wie einfach es doch wäre, wenn wir sitzen bleiben würden und die Menschen würden zu uns kommen. Wenn wir schöne Gotteshäuser bauen würden und die Menschen würden alle sofort kommen. Aber bei Jesus sehen wir das eben so nicht, sondern bei Jesus sehen wir, dass er unterwegs war. Er war unterwegs immer und zwar in alle Städte und Dörfer. Laut Josephus Flavius lebten damals in Galiläa ca. 3 Millionen Menschen. Und sie lebten in mehr als 200 Dörfern und Städten. Zwar bezweifeln das manche Wissenschaftler und sagen, diese Angaben sind sehr übertrieben, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Jesus war eben in alle diese Städte und Dörfer unterwegs, zu diesen Menschen in diesen Städten und Dörfern. Und jetzt kommt die Frage, was hat er denn konkret dort gemacht? Und da steht, erstens, er lehrte in den Synagogen, er predigte auf den Straßen vom Reich Gottes und er heilte die Kranken. Und bei den ersten 2 Punkten, er predigte in den Synagogen, er predigte auf den Straßen, da muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel erklären. Das wissen wir, dass Jesus Christus ja Gottes Wort gepredigt hat und ja in den Synagogen, den Juden, in ihren Schulen, er hat ihnen das Wort Gottes erklärt, die Tora, und ihnen gezeigt, dass er der Messias ist darin und auch auf den Straßen. Er hat eben die Bergpredigt zum Beispiel auf einem Berg gehalten und so weiter und so fort. Oder auf einem Ufer, aus einem Boot aus, hat er zu den Menschen gesprochen und immer waren Menschen um ihn herum. Jesus hatte diese Gelegenheiten alle genutzt. Aber da steht noch eben das Dritte. Er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen, steht hier. Und ich frage mich, warum heilte Jesus? Warum hat das Jesus nötig gehabt? Und da könnte man 2 Gründe, da sehe ich 2 Gründe. Jesus hatte anders gelehrt als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und vielleicht haben die Menschen sich gefragt, warum sollen wir ihm zuhören, wenn er doch so anders ist? Und da haben die Wunder sicherlich eine Rolle gespielt. Die haben das bestätigt, was Jesus von sich gesagt hat, dass er der Menschensohn und Gottes Sohn ist. Es gibt noch einen 2. Grund und den finde ich wichtiger. Ich glaube, dass Jesus darum heilte und darum alle Krankheiten und Gebrechen der Menschen heilte, weil Jesus wollte, dass Menschen begreifen, dass Gott anders ist als die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Predigten. Er wollte, dass die Menschen begreifen, dass Gott barmherzig ist, dass Gott feinfühlig ist, dass Gott gütig ist, dass Gott voller Liebe und Mitgefühl ist. Das war ein Teil des Dienstes von Jesus und ich denke, dass das eine wichtige Rolle auch für uns haben sollte. Wir sehen also, dass Lehre, Evangelisation und sozialdiakonischer Dienst, wie wir das vielleicht heute sagen würden, bei Jesus Hand in Hand gingen. Zweitens, was war denn seine Motivation? Er war unentwegt unterwegs zu den Menschen in alle Städte, in alle Dörfer. Er lehrte, er predigte, er heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Und die Frage, die sich da mir stellt, ist, warum hat das Jesus alles getan? Es ist wichtig, dass wir darauf eine Antwort finden, weil das auch für unser Dienst wichtig ist. Und die Antwort auf diese Frage, was denn seine Motivation war, ist meines Erachtens ganz einfach. Die Antwort ist, das ist sein außerordentliches Herz gewesen. Jesus hatte ein barmherziges, ein anderes Herz als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und wir haben drei Bestandteile seines Dienstes betrachtet: Lehre, Evangelisation und diakonischer Dienst. Und jetzt möchte ich drei Bestandteile seiner Motivation aufzeigen. Und als erstes ist Mitgefühl. Ich lese genau, was da steht. Und da steht, Jesus sah die Menschen. Und als er das Volk sah, steht hier. Also das ist das, was sofort auffällt. Jesus hat hingeschaut. Er wollte sehen. Er wollte sehen, wie es den Menschen geht, wie es ihnen wirklich geht. Es ist viel einfacher, nicht hinzusehen. Es ist viel einfacher, so zu tun, als ob ich etwas nicht mitbekommen habe. Ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und viele Menschen schauen auch heute oft weg oder konzentrieren sich auf die Dinge, die ihnen bekannt sind und ihnen geläufig sind. Aber bei Jesus war das eben nicht so. Jesus sah die Menschen. Er sah den Menschen hinter den vielen Problemen, die er hatte. Hinter der Krankheit, hinter der Sünde sah er sein geliebtes Geschöpf. Und er sah ihre Probleme, er sah ihr Leid, er wollte das sehen. Aber er sah tiefer, er sah nicht nur ihre physischen Probleme, er litt mit ihnen, er spürte ihre Schmerzen, er weinte mit ihnen. Das ist Ausdruck seines Wesens. Die Bibel bezeugt ganz klar, dass Gott die Liebe ist. Das ist sein Wesen. Und als er die vielen Menschen sah, da steht es bei Luther hier, da jammerte es ihn. Es ist ein anderes Jammern, als wir das heute so kennen. Ja, wir jammern über das Wetter, wir jammern über die Corona-Beschränkungen und über alles, was, über alle Dinge können wir jammern. Aber dieses Jammern ist ja nicht gemeint. Im Neuen Testament wird dieses Wort für Jammern eigentlich nur von Jesus ausgesagt und in Verbindung mit ihm, beziehungsweise in den Gleichnissen von Gott, dem Vater. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu sehen, wie oft das vorkommt. Das kommt fast in jedem Kapitel eines jeden Evangelien vor. Ich hab jetzt aus dem neuen Kapitel hier gelesen, ich möchte weiterlesen. Kapitel 14. Und da steht im Vers 14 schon wieder: Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn. Oder in Kapitel 15, gerade ein bisschen weiter, Vers 32, da steht: Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Das Volk jammert mich. Oder Kapitel 18, Vers 27, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht. Da ist im Griechischen das gleiche Wort verwendet. Da hatte der Herr Erbarmen mit dem Knecht. Und noch eins. Kapitel 20, Vers 34. Ja, da steht: Und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen und sogleich wurden sie wieder sehend und sie folgten ihm nach. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen. Markus 1, 41, Markus 5, 19 und so weiter. Es ist ein besonderes Jammern. Wörtlich aus dem Griechischen übersetzt würde es heißen, innerlich beziehungsweise in den Eingeweiden bewegt werden. Damals dachten die Menschen, dass der Sitz der Gefühle eben nicht im Herzen ist, sondern der Sitz der Gefühle ist innen drin, in den Nieren, besonders Mitleid und Liebe. Heute würden wir das im Deutschen sagen, es dreht einem den Magen um. was so viel bedeutet wie, man spürt den Schmerz über die Not des anderen förmlich in den Eingeweiden. Ich weiß noch, in Jekaterinburg, da waren wir in der Stadt unterwegs und hielten an einer Kreuzung. Und da habe ich so rechts von mir gesehen, wie ein gut angezogener Mann, so wie ich heute mit Schlips und Anzug, einem Obdachlosen richtig ins Gesicht geschlagen hat. Und ich habe gesehen, wie da Blut gespritzt hat und vielleicht ein Zahn weggeflogen ist, habe ich nicht so genau gesehen. Und er fiel zu Boden, torkelte so ein bisschen hin und damit war nicht genug. Der geht hin und tritt einfach noch nach ihm in den Bauch. Und ich spürte auf einmal, wie es sich bei mir innerlich alles zusammenzog und hier ein Kloß war, eine Aufregung. Das ist wahrscheinlich hier gemeint, wenn man so mitfühlt. Ich wusste nicht, wer schuld ist und vielleicht hat er das auch verdient, vielleicht auch nicht. Das weiß ich alles nicht. Aber wenn die Bibel von Jammern spricht, wenn es davon sagt, dass es Jesus Leid tat, es ihn jammerte, dann meint es genau das. Es ist mehr als einfach nur Sympathie und Mitleid, wo wir uns distanziert mitteilen. Es ist das unvergleichliche Erbarmen Gottes, das Jesus bewegt. Dieses Erbarmen Gottes, das kein Gefühl bleibt, sondern immer auch zur Tat wird. Jesus hat nicht einfach nur gesagt, es tut mir leid, dass es euch schlecht geht, sondern es tut mir leid, dass ihr Hunger habt, sondern er hat sofort auch eine Lösung. Er sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Oder er ging hin und berührte die Menschen und heilte ihre Gebrechen. Oder er sprach sie an. Dieses Erbarmen Gottes bleibt kein Gefühl, sondern wird zur Tat. Gott selber kann es nicht mit ansehen, dass Menschen sich zugrunde richten oder von anderen zugrunde gerichtet werden. Und darum wendet er sich in seinem Erbarmen seinen Menschen zu. Aus diesem Erbarmen heraus hat Gott durch Mose sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Aus diesem Erbarmen heraus hat Gott die Stadt Ninive, eine assyrische Stadt mit sehr rauen Traditionen, nach der Predigt des Jona doch nicht vernichtet. Und wissen Sie, was da steht? Jona wurde darüber ärgerlich. Und da steht dann in Jona 4, Vers 2, und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Das sagt doch etwas über unser Gott aus. Er ist nicht ein Blutrünstiger, der immer nur strafen möchte, sondern sein Herz ist voller Erbarmen. Und dann sagt Gott zu ihm, dir hat es leid getan, dass die Staude vertrocknet ist, die dir Schatten gespendet hat. Und mich sollte er nicht gereuen, diese 120.000, die in der Stadt leben. Und aus diesem Erbarmen heraus kam auch Jesus. Jesus ist in Person das Mensch gewordene Erbarmen Gottes. In ihm ist Gottes Barmherzigkeit gegenwärtig, auch heute. Also das war die erste Motivation. Das hat Jesus getrieben. Darum kam er in diese Welt. Darum war er in dieser Welt und zwar immer unterwegs, immer aktiv. Er ging ringsum in alle Städte und Dörfer, predigte, lehrte und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Die Situation der Menschen. Ich lese noch einmal den Vers aus Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus die vielen Menschen sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe ohne Hirten. Also, Jesus sieht der Not auf den Grund. Er sieht nicht nur die Not, sondern er sieht der Not auf den Grund. Diese Menschen sind wie Schafe ohne Hirten. Soll heißen, dem Tode geweiht. Und das ließ ihn nicht kalt. Die menschlichen Hirten, die das Volk hatte, die Priester und die Gelehrten, haben alle durchweg versagt. In Matthäus 23, da spricht Jesus ein vielfaches Wehe über diese Menschen. Sie fressen die Häuser der Witwen, das heißt, sie, anstatt ihnen zu helfen, beuten sie sie aus oder sie schließen das Himmelreich vor denen zu, die hineingehen möchten. Doch Noch schlimmer ist, dass die Menschen von dem einen Hirten, von dem die Bibel redet, also von Gott selbst, entfremdet sind. Menschen entfremdet, losgelöst von ihrem Schöpfer, das ist die tiefste Grundnot. Denn wenn es so ist, dann sind Menschen orientierungs- und schutzlos und im wahrsten Sinne gottlos. Diese Schafe ohne Hirten, sie sollen wieder heimfinden zu ihrem Hirten. Diese Menschen ohne Gott, sie sollen heimfinden zu Gott. Darum ist Jesus unterwegs. Und darum sendet auch später seine Jünger aus, dass die Verirrten nach Hause kommen. Und die dritte Motivation, das ist die Ewigkeitsperspektive. Da steht, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Es ist hier die Rede von der Ernte. Und natürlich ist hier auch die viele Arbeit gemeint, die bei der Ernte anfällt. Aber die Ernte, das ist auch ein starkes Bild in der Bibel für das Ende der Welt und das Gericht Gottes. In Matthäus 13, Vers 39 sagt Jesus selbst, die Ernte ist das Ende der Welt. Ohne Jesus sind wir im Gericht Gottes verloren. Du brauchst Jesus, um nicht zum ewigen Tode verurteilt zu werden. Jesus wusste das. Und darum war er unterwegs. Darum predigte er dann das Evangelium. Darum heilte er alle Krankheiten und Gebrechen. Jesus wusste das. Und das sollten auch wir immer wieder vor Augen haben. Das waren also die Beweggründe, warum Jesus unentwegt unterwegs war, warum er lehrte, predigte, warum er Menschen geholfen hat. Und jetzt der praktische Teil. Was waren denn seine Methoden? Es gibt heute die Möglichkeit, ja, viel im Internet zu recherchieren, schlaue Bücher zu lesen über die verschiedenen Methoden, wie man heute missioniert, wie man heute evangelisiert, wie man Gemeindebau betreibt und so weiter. Aber mir war einfach interessant zu sehen, wie Jesus das gemacht hat. Seine erste Methode heißt Hinschauen. Das haben wir schon betrachtet. Jesus hat hingeschaut, er hat nicht weggeschaut, sondern er hat genau die Situation analysiert. Und dann kam er zu dem Schluss, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und ich möchte die Fragen, die mir dabei in den Kopf gekommen sind, an Sie weitergeben. Die Ernte ist groß. Wie gedenkst du, gegen die Probleme anzugehen? Oder was gedenkst du, dagegen zu tun, dass Menschen ohne Gott in die ewige Verdammnis gehen? Oder was willst du gegen das Leid in der Welt tun, gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Nöte der Menschen? Was kannst du tun? Und da komme ich schon zum Zweiten. Das ist das Gebet. Das ist Jesu Methode gewesen, das Gebet. Jesus sieht die riesige Aufgabe, die Ernte ist groß, doch nun, was kommt jetzt? Jetzt kommt kein flammender Aufruf. Stürzt euch in die Arbeit, es gibt viel zu tun, lasst uns anpacken. So würde ich es vielleicht machen. Oder so machen wir es oft. Wir sind wenige, aber es muss getan werden, also eine Nachtschicht einlegen oder zwei und nochmal. Natürlich beten wir, aber welche Bedeutung hat das Gebet bei uns? Jesus hält auch hier keine Grundsatzrede über effiziente Arbeitsmethoden. Er sagt nicht, also wir sind nur 12 oder nur 11, also müssen wir die Arbeit genau aufteilen und so weiter, sondern er sagt als allererstes, nachdem er gesehen hat, es gibt viel Arbeit, die Ernte ist groß, die Menschen gehen verloren, die Menschen haben Nöte, und sie sind für die Ewigkeit verloren. Das ist sein Auftrag nach dem Hinsehen, das Gebet. Er sagt, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Das Gebet kommt an erster Stelle. Bei Jesus kam das Gebet an erster Stelle. Ich schäme mich immer wieder, wenn ich in der Bibel, im Neuen Testament lese, dass Jesus früh am Morgen aufstand, als es noch dunkel war und eine Stille suchte und betete. Und ich so gerne mich noch einmal umdrehe im Bett und noch einmal ein Schläfchen mache. Das Gebet kommt an erster Stelle. Bei Jesus kam es an erster Stelle. Es muss auch an erster Stelle kommen, denn es geht um Gottes Sache, es geht nicht um meine Sache. Und diese Sache Gottes, die lässt sich Gott nicht aus der Hand nehmen. Die Rettung der Menschen ist sozusagen Chefsache. Diese Ernte, von der hier die Rede ist, die Menschen, die für die Ewigkeit gewonnen werden müssen, die zu Gott zurückgeführt werden müssen, diese Schafe ohne Hirten, die dem Hirten in die Herde zugeführt werden müssen, das ist die Ernte, das ist seine Ernte. Gott und kein anderer muss die Arbeiter hinaussenden. Und da steht im Griechischen ein interessantes Wort, hinausstoßen, hinaustreiben, so wörtlich. In diesem Sinne heißt beten, Gott bitten, dass er Menschen für seine Bewegung befähigt, bevollmächtigt und aussendet. Der Herr tut das, der Herr der Ernte. Und das Gebet ist der Schlüssel auch für uns. Beten, das heißt einfach wissen, Gott tut das Entscheidende. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn ist unsere Arbeit einfach nur heiße Luft. Und wenn es wirklich in seinem und nicht in unserem eigenen Willen und Namen sein soll, dann können wir nichts auf eigene Faust tun. Eigentlich nur in Abhängigkeit von Gott, dem Herrn der Ernte. Und das sollen wir begreifen und dann auch umsetzen. Ohne Gebet läuft nichts im Reich Gottes. Ohne Gebet läuft nichts in unserem eigenen christlichen Leben. Ohne Gebet läuft nichts in unserer Gemeinde und auch nicht in unserem Missionswerk. Wenigstens nichts, was Ewigkeitswert hat. Und schon komme ich zum Dritten. Also Jesus hat hingesehen, er suchte Stille im Gebet und dann kommt das Dritte, die Berufung. Wer das Ziel kennt, der kann auch den Weg finden. Darum sendet Jesus jetzt seine Jünger und sagt, geht hin. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten, alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und dann gingen sie. Zunächst ist Gott selbst in Bewegung, in Jesus Christus. Er, der Hirte, der geht, um Verlorenes zu suchen. Er, der Arzt, der geht, um die an Leib und Seele Verschmachtenden zu heilen. Er, der Bote, der geht, um die Verirrten zu rufen. Und nun sendet er Menschen, um, wie er, unterwegs zu sein zu anderen Menschen. Und diese Bewegung prägt die Gemeinde Jesu von Anfang an bis heute. Da hat sich nichts geändert. Die Botschaft von Jesus Christus, die muss hinaus. Sie will alle erreichen, weil Gott alle will. Und da steckt eine unheimliche Dynamik drin. Und es gab viele Mächte, auch heute und früher, und es wird sie auch noch geben in Zukunft, die versuchen, diese Bewegung zum Stillstand zu bringen. Aber da ist Gott selbst dahinter. Er möchte, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Für diese Aufgabe werden nun Arbeiter gesucht. Es ist eigentlich klar, wer um etwas betet, muss selbst bereit sein, wenn Gott sie oder ihn als Arbeiter ruft, zu sagen, ja, ich möchte. Aber Gott sucht eben Arbeiter, Menschen, die bereit sind, sich einzusetzen, Kraft und Mühe darauf zu verwenden, dass Gottes Ziele erreicht werden. Und da ist voller Einsatz gefragt. Gesucht werden Leute, die Hand anlegen, die sich mal auch die Hände schmutzig machen. Eben Arbeiter, die Gottes Einladung in Gottes Taten mit dem Herzen, mit dem Mund und auch mit den Händen bezeugen. So wie es viele, viele Missionare weltweit heute tun. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, wie einer unserer Missionare in der Ukraine das so beschreibt, wie das so Hand in Hand geht. Missionar von Licht im Osten in der Ukraine, Michael, er schreibt Folgendes. Wir konnten uns nicht nur um die Seelen der Menschen kümmern, sondern auch Menschen durch die Hand von Ärzten, Friseuren und eines Kochs in ihren körperlichen Nöten helfen und auf diese Weise auch ihre Herzen erreichen. Ich muss dazu sagen, dass sie bei den Zeltevangelisationen, die sie veranstalten, Ärzte einladen, also Christen, und Friseure und Köche auch in diesem Fall, die dann den Menschen geholfen haben. Ja, das kommt dann später, also damit einfach zum Verständnis, dass sie eben die Ärzte haben Blutdruck gemessen, Augen ausgemessen und so weiter und solche Dinge gemacht. Also richtige Ärzte, die freiwillig und ehrenamtlich da mitarbeiten. Er schreibt weiter, in dem Zusammenhang muss ich wieder daran denken, dass auch Jesus Christus die Menschen berührt hat. Er hatte keine Berührungsängste. Seine Hände brachten Heilung. Er nahm Kinder in den Arm, berührte Aussätzige und sogar Tote. Und die Kinder wurden erfreut, die Aussätzigen wurden geheilt, die Toten auferweckt. Aber er hat nicht einfach nur Wunder vollbracht. Sein Handeln war zugleich ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen und weckte Bereitschaft, das Evangelium zu hören und an ihn zu glauben. In Markus 12, und alles Volk hörte ihn gern. Ich möchte, dass Sie erfahren, schreibt er weiter, was die Leute bei uns im Zelt empfinden. Im Dorf Bischanka kam ein Junge zum Kinderprogramm. Er kam ins Zelt und sah die vielen Menschen. Für alle gab es kostenlos Tee oder Kaffee und Kekse. Was kostet das? Fragte der Junge. Nichts, antwortete man ihm und bewirtete ihn. Während des Mittagessens kam der Junge noch einmal, ging zur Köchin, das war die Frau der Missionarin, des Missionars, und fragte erneut, was kostet ein Mittagessen? Nichts, sagte die Frau und reichte ihm einen Teller mit Plov. Das ist so ein Reisgericht. Er nahm den Teller und staunte mit lauter Stimme. Kinderfreizeit kostenlos, Tee und Kekse kostenlos, Plov kostenlos, alles kostenlos. Den älteren Leuten kamen oft die Tränen, wenn sie den Teller mit einer warmen Mahlzeit entgegennahmen. Viele von ihnen sind schon nicht mehr in der Lage, sich selbst ein leckeres Essen zuzubereiten. Im gleichen Dorf in Bischanka kamen auch Roma-Familien ins Zelt. Anfangs kamen sie betrunken und schmutzig. Aber dann kamen die Friseure und wuschen und schnitten ihnen die Haare. Zum letzten Abend mit Musik und Predigt kamen sie frisiert, gewaschen und ordentlich gekleidet. Was für eine Barmherzigkeit unseres Herrn, die durch unsere Hände ihnen zuteil wurde. Soweit das Zeugnis des Missionars. Das berührt mich immer wieder, wenn ich das lese. Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, die Jesus hier seinen Jüngern, seinen Gesandten gibt. Müssten sie es aus eigener Kraft tun, wären sie glatt überfordert. Mit diesem Auftrag können wir nur unterwegs sein, wenn wir wissen, das müssen wir nicht erst mit unserer eigenen Kraft machen. Jesus hat eigentlich das Entscheidende schon getan. Jesus ist Sieger über alle Lügenmächte der Hölle. Wir können nur in seinen Fußtapfen gehen, wo er uns Bahn gebrochen hat. Und nicht wir müssen das Reich Gottes machen, das hat Jesus für uns schon erschlossen. Für uns gilt nur, verkündigt. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Sprecht allen gegenüber die große Einladung aus, Gottes Reich ist da. Ihr dürft kommen, alle dürfen kommen. Die Tür steht für euch weit offen. Und die Taten der Barmherzigkeit, wie in diesem Beispiel, dürfen natürlich nicht fehlen, denn sie haben auch bei Jesus nicht gefehlt. Ich wiederhole, was der Missionar geschrieben hat. Sein barmherziges Handeln war ein Schlüssel zu den Herzen der Menschen und weckte Bereitschaft, das Evangelium zu hören und an ihn, an Jesus zu glauben. Durch diesen Glauben werden Menschen gerettet und nur durch Jesus. Darum sagt Jesus seinen Nachfolgern und Jüngern in Matthäus 5, Vers 16 in der Bergpredigt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich wünsche dir, dass du in diesen Dienst mit einsteigst und dass du auch so auf diese Mission der Rettung der Menschen dich senden lässt Und du darfst heute mit dem Propheten Jesaja sprechen: Herr, bin ich. Herr, hier bin ich. Sende mich. Amen.